Unser heutiger Gast ist 29 Jahre jung, Kumite Karateka. Bei den Weltmeisterschaften 2016 und 2018 gewann sie jeweils die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm. 2015 wurde sie in Istanbul Europameisterin und sie ist die einzige Karateka Österreichs bei den Olympischen Spielen in Tokio. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Bettina Blank.
Hallo, ich freue mich.
Hi, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr gut, vielen Dank.
Ich sehe, du sitzt da in einem Hotelzimmer.
Nein, ich bin in der Neuen Vorarlberg aktuell.
In deinem Zuhause?
Genau, genau.
Und dort trainierst du auch?
Also ich switch normalerweise zwischen Linz und Vorarlberg. Aktuell bin ich jetzt gerade kurz da. Und wenn ich da bin, trainiere ich normalerweise im Olympiazentrum.
Du bist jetzt die erste und eigentlich die einzige Österreicherin, die im Karate bei den Olympischen Spielen antreten darf. Magst du uns vielleicht kurz erklären, was da der Unterschied ist zwischen deinem Kumite-Karate und dem Kata-Karate?
Also im Karate für den Wettkampf gibt es zwei Disziplinen, wie du gesehen hast, das Kata und Kumite. Kata heißt übersetzt Form, also da zeigt man jeweils Techniken vor. Das ist so eine Art Formlauf ohne einen Gegner. Und der Unterschied zum Kumite, das heißt Freikampf, da gibt es unterschiedliche Gewichtsklassen und da ist dann der Kampf gegen den Gegner. Und das ist auch meine Disziplin und meine normale Kategorie ist da bis 50 Kilogramm.
Und wie würdest du jetzt überhaupt Karate jemandem erklären, der keine Ahnung davon hat und eigentlich nur Jackie Chan-Filme kennt?
Ja, vielleicht ist man kleiner enttäuscht, wenn man natürlich nur die Karate-Filme kennt, dann kommt man ins Training und es ist nicht ganz so Jackie Chan, aber witzig dabei.
Ja.
Normalerweise im Karate, wenn man anfängt, fängt man mit beiden Disziplinen an. Einfach mal die Basis zum Kennenlernen, die Grundtechniken zum Kennenlernen. Es ist eine Kampfsportart, wo man viel taugt, weil sehr mit Respekt verbunden ist und Wertschätzung. Und man versucht schon sehr wohl, den Kindern auch die Werte zu vermitteln. Und ja, natürlich darf man auch kämpfen, aber das hängt dann ab vom Alter und vom jeweiligen Leistungsniveau, von der Kids, was man einer in welchem Alter schon zutrauen kann.
Und du hast ja mit 9 Jahren angefangen mit dem Kampfsport und mit 16 bist du ja dann ins Nationalteam aufgenommen worden. Wie ist das? Wie bist du überhaupt zum Karate gekommen und wie war der Weg dorthin ins Nationalteam?
Ich habe vorher als Kind andere Sachen ausprobiert. Da waren dabei, klar, als Vorarlbergerin und Skifahrer.
Ja.
Es ist halt, was sagt man da? Sportlich habe ich eigentlich ehrlich gesagt gerne zu viel ausprobiert. Musikalisch habe ich Violine gespielt, einmal kurz Ballett ausprobiert.
Da haben wir was gemeinsam.
Ja, genau. Und irgendwie hat der Papa mir eigentlich vorgeschlagen, ob ich nicht einmal einen Kampfsport ausprobieren möchte. Und das haben wir dann mal, das war viel lässig. Und da bin ich mal ins Probetraining. Und das hat mir wirklich vor Tag 1 auch viel taugt und irgendwie viel fasziniert. Und da bin ich hängen geblieben. Und ja, dann, ich glaube, es ist ganz wichtig als Kind, dass man eine Gruppe hat, wo man sich wohlfühlt, wo man ein Trainer, also bei mir war der Fall, dass mich mein Trainer auch sehr fasziniert hat und der hat mich voll in den Bann gezogen. Und so hat sich das entwickelt, dass ich dann mich anscheinend verbessern können habe, dass ich mich 2016 dann auch ins Nationalteam gekommen bin.
Wahnsinn, da sieht man ja wieder, wie wichtig ein Trainer eigentlich ist für so eine Sportart.
Total. Natürlich, das ist eine Vorbildfunktion und ich traue mich auch zum Säger, als Teenager ist doch für viele nicht immer so eine einfache Zeit. Und dann hat ein Trainer oder so eine Bezugsperson nochmal eine andere Wertigkeit, wo man schon einige auffangen kann und ein kleines Werkzeug kann, ja.
Du hast einmal gesagt irgendwo, dass der Stanislav Horuna, falls ich den richtig ausgesprochen habe, ein Vorbild für dich war.
Ja, es gibt ganz viele Vorbilder für mich. Das war zu der Zeit einmal einer, der hat mich extrem fasziniert. Fasziniert mich immer noch als Wettkampfsportler. Er ist noch aktiver Sportler und wird auch bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Bei dem hat man einfach taugt, wie er kämpft. Genau, wie er einfach auf der Matte drinnen gestanden ist und wie er das umsetzen können hat. Aber es war auch immer schon so, genauso Mädels von meiner eigenen Kategorie haben mich wirklich zum Teil fasziniert, wenn ich gesehen habe, wie die bestimmte Situationen gemeistert haben oder eine konstante Leistung über so viele Jahre abrufen können haben. Also das habe ich wirklich bewundert, ja.
Und das ist dann natürlich wahrscheinlich auch dein Ziel.
Ja, klar, wenn man natürlich auf solche aufschaut, denke ich, oh, die kriegen das auch so richtig gut an. Und ja, da tut man sich schon eine Kleine nach denen richten oder möchte es auch so schaffen, ja.
Apropos Mentoren und Vorbilder, dein Trainer oder ein Trainer überhaupt, der Dragan Leyla, der war doch auch sehr wichtig in deinem Leben.
Genau, also wo ich mit 9 Jahren angefangen habe, war er mein erster Trainer, bis ich 21 war. Also der hat mir wirklich die erste Hälfte meiner Karriere begleitet und war eine sehr wichtige Bezugsperson für mich und hat mir auf jeden Fall sehr viel beigebracht und mir den Weg in den Leistungssport geebnet, ja.
Ist es gut, wenn man so lange den gleichen Trainer hat eigentlich? Oder hast du dann manchmal auch so Trainingslager mit anderen Trainern gemacht, damit du was anderes auch lernst oder siehst oder wieder einen Einfluss bekommst?
Es sind definitiv wo sehr viele Trainingslager veranstaltet worden, wo man natürlich auch immer wieder neue Aspekte mitkriegt und lernt. Und bis zu meinem 21. Lebensjahr war das so richtig gut und hat auch gut gepasst. Und dann habe ich mich aber aus sportlichen Gründen noch entschieden, das Bundesland zu wechseln und nach Linz zu gehen, weil mir vom Verband ein hauptberuflicher Trainer zur Verfügung gestellt gekriegt haben. Und das war eigentlich auch der Hauptgrund. Ich meine, vorher Dragan ist super gewesen, aber wenn man selber Leistungssportler ist, dann sind auf einmal andere Trainingspensums Voraussetzung. Und da ist natürlich eine Voraussetzung, dass man hauptberuflicher Trainer an der Seite hat. Und da habe ich das große Glück gehabt, dass ich wirklich einen Weltklasse-Trainer gekriegt habe oder zu dem gehen dürfen habe, der dann die nächsten ganz wichtigen Schritte für meine Sportkarriere gesetzt hat mit mir gemeinsam.
Und überhaupt der Weg in den Leistungssport, der ist doch sicherlich extrem schwer auch. Da muss ja deine Familie bestimmt auch sehr viel geopfert haben oder mitgearbeitet haben, oder? Dass das da so hingehaut hat, wie es bei dir hingehaut hat.
Natürlich, meine Familie ist für mich ganz, ganz wichtig, hat einen sehr wichtigen Stellenwert. Die haben mich immer unterstützt. Ja, es war als Kind denn so, dass sie mich oft eigentlich einbremsen müssen haben. Sie waren jetzt nie irgendwie recht leistungs- oder erfolgsbezogen, eigentlich genau das Gegenteil. Sie wollten, dass alles gut ist, ruhig ist und passt. Und das Wichtigste war immer die Schule. Also der Sport war nie an erster Stelle und das war so, glaube ich, für mich in der Jugend ein kleines Druckmittel. Die Schule muss passen, dass ich ins Karate-Training gehe, der. Und das hat dann geklappt mit dem Druckmittel bei mir. Aber sie haben mich immer in meiner Entscheidung unterstützt und ich habe die Möglichkeit gehabt, über das Sportgymnasium, dass ich dort Schritte setze in Richtung Leistungssport. Und das nächste Wichtige war definitiv das Bundesheer. Nach der Matura, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, ins Bundesheer als Leistungssportlerin aufgenommen zu werden. Und dort das erste Mal wirklich die Möglichkeit gehabt habe, auch als Leistungssportlerin zu trainieren.
Bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen über die schulischen Sachen und das Studium ein bisschen sprechen werden, habe ich noch ein paar Fragen zu Karate. Da gibt es doch auch Gürtel. Ist da auch der schwarze Gürtel das höchste?
Ja.
Und welchen Gürtel hast du dann, wenn ich fragen darf?
Also bei der Schwarzgurte gibt es 10. Ich habe einen Schwarzgurt, aber ich habe erst der erste Schwarzgurt.
Ist das dann der erste Dan sozusagen?
Genau, der erste Dan. Nach einer gewissen Zeit oder nach einem gewissen Zeitabstand darf man dann immer die nächste Prüfung absolvieren. Ich glaube, ich war 18 oder 16, ich weiß es nicht mehr genau, wo ich quasi meinen ersten Schwarzgurt gemacht habe. Ja, aber dort war dann für mich spannender noch der Wettkampf. Ich war schon so glücklich, dass er jetzt einmal schwarz ist, mein Gürtel.
Ja.
Und das wird sicher später irgendwann, wenn ich nicht mehr so im Wettkampfteam bin, wieder anderes Ziel, dass ich mich dort vielleicht einmal wieder tun. Ja.
Und ich habe gelesen, dass es auch im fortgeschrittenen Training Würgegriffe und Nervenpunkttechniken gibt. Die werden zwar jetzt nicht immer so wahrscheinlich im Leistungssport geübt, aber habt ihr so etwas auch gelernt? Also, dass man mit einem Punkt irgendwohin jemanden ausnocken kann?
Am Rande, ja. In manchen Seminaren hat man uns das schon beigebracht, aber ich glaube, das erfordert sehr viel Übung, sehr viel Wissen, dass man sich mit dem beschäftigt. Wie du gesehen hast, ich bin momentan im Wettkampfsport, also befasse ich mich jetzt sehr wenig mit eigentlich dem groben Überbegriff Kampfkunst. Das hat natürlich sehr viele Bereiche, wo das abdeckt, oh, ja, Selbstverteidigung, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt, muss ich sagen, nicht so am Laufen da oder ja, gut drauf, weil das einfach aktuell nicht so mein Bereich ist.
Braucht man auch nicht, wenn man zu Olympia muss, wahrscheinlich. Und ich habe auch gesehen, dass man früher total viel zur Abhärtung natürlich so Ziegel durchbrochen hat und so Bruchtests gemacht hat und Bretter zerschlagen. Das ist jetzt heute nicht mehr so populär, oder? Also ich glaube nicht, dass ihr das mal wahrscheinlich geübt habt, oder täusche mich da?
Also ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß, es kommt vom traditionellen Karate, dass man das früher sehr wohl gemacht hat oder dass gewisse Stilrichtungen vielleicht das immer noch in einer Form durchführen. Aber ich habe das noch nie gemacht. Ne?
Es gibt so bei den Japanern, die haben wirklich so 20 Regeln, die so für angemessenes Verhalten als Karateka aufgeschrieben haben. Und eins davon ist, Karate üben heißt ein Leben lang das zu tun. Ist das dann auch deine Philosophie?
Also, dass man Karate ein Leben lang üben muss, da ist ganz sicher etwas dabei. Ich meine, der kluge Mann von der Koshi hat sich früher schon was dabei gedacht, wo er diese Regeln oder diese Leitsätze aufgeschrieben hat. Und sind sehr weise Sätze. Und oft kommt es doch wirklich auch bei uns vor, genauso im Leistungssport, dass man sich wieder zurück überlegen muss und denken muss, okay, jetzt wieder muss ich mal ganz am Anfang zurück und mich wieder mal auf die Basis konzentrieren, weil das vergisst man dann schon hin und wieder. Also da sind schon sehr viele wichtige Sachen, was der da in seinen Regeln festgelegt hat.
Kann man in Österreich vom Karatesport eigentlich leben? Oder ist es besser, am Anfang gleich sich so auf ein zweites Pferd zu setzen oder wenigstens eine Ausbildung zu machen?
Ja, es ist schwierig. Aber in meinem Fall ist es so, dass ich ja über das Bundesheer die Möglichkeit habe, als Leistungssportlerin aktiv zu sein. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, dass ich es überhaupt wirklich leistungsmäßig machen kann. Ich bin abgesichert, ich habe eine Versicherung und ich glaube, das ist schon total wichtig. Ohne das Bundesheer könnte ich es, glaube ich, nicht machen. Inzwischen gibt es ja das System über die Polizei, also dass Polizeisport auch die Möglichkeit gibt. Ja, und bei uns ist halt wirklich so die Mentalität von Österreich, dass man halt oft von daheim muss, sagt, ja, Ausbildung ist wichtig und das andere schaut man dann, weil einfach beim Sport nicht safe bist. Und es ist ja eine Herausforderung und ja, es ist, glaube ich, auch wichtig während der aktiven Sportkarriere, dass man trotz allem versucht, was zu machen, nebenher, was auch immer das ist, aber ja.
Das hast du auch gemacht, gell?
Genau, ja.
Magst du uns davon erzählen?
Sehr gerne. Ja, es war auch bei mir, wie ich aufgewachsen bin, war das von meinen Eltern quasi eine Grundvoraussetzung, dass ich das Bundesland wechseln dürfen kann, wenn ich einfach neben meiner Sportkarriere eine Ausbildung mache. Ich habe dann auch wirklich tolle Möglichkeiten gehabt in Linz, dass ich nebenher an der Fachhochschule Soziale Arbeit studieren dürfen. Ich war sehr glücklich, dass sich das mit dem Studiengang ausgegangen ist, den ich wirklich auch studieren wollte und nicht das Studium, weil es halt Zeitmanagement besser ist. Es war eine sehr herausfordernde Zeit. Es war nicht einfach, das zu managen, aber es ist gegangen. Und jetzt, ich bin richtig froh und auch glücklich, dass ich das so machen können habe und dass ich die Möglichkeit und die Unterstützung dafür gehabt habe.
Das heißt, du könntest jederzeit so als Sozialarbeiterin irgendwo an einer Schule arbeiten.
Genau, ja.
Und da hast du einen guten Background mit Karate.
Ja.
Vielleicht kann man das brauchen, ja.
Mal, also ich bin schon gespannt auf die Zeit, wenn das dann einmal bei mir kommt, dass ich in das Berufsleben einsteige. Natürlich wird die Herausforderung für mich, dass ich dann doch noch nicht wirklich Berufserfahrung habe, aber es wäre mega spannend, ob ich dann nicht irgendwie doch meine Erfahrung als Sportlerin oder das Karate irgendwie in irgendeiner Form von einem Projekt innebringen könnte, ja.
Das kann man definitiv gebrauchen. Und vor allem das Schöne ist doch eigentlich auch, dass Kampfsportler das Teambuilding schon voll drauf haben und alles. Und auch vielleicht anders mit Jugendlichen umgehen können und da ein bisschen mehr sich einfühlen können, oder?
Ich sag's dir in ein paar Jahren, wie
Bin schon gespannt, da machen wir dann wieder ein Interview.
es läuft.
Mit der
Wer
Schulsozialarbeiterin.
weiß,
Aber davor kommt doch noch Tokio. Das war ja ein Wahnsinnsweg bei dir dorthin, ha? Also ich habe gesehen, es war davor eigentlich die große Enttäuschung, weil es ja geheißen hat, du hast es doch nicht geschafft. Und dann auf einmal doch. Magst du uns mal kurz den Weg erzählen und all deine Gefühle dazu?
cool, das ist eine lange Geschichte.
Wir haben Zeit.
Ja, wir wissen ja unsere Sportart seit Herbst 2016, dass wir olympisch sind. Und seit 2018 läuft diese Olympia-Qualifikation. Also das sind jetzt wirklich 3 Jahre, 4 Jahre, gute 3 Jahre gewesen. Und es war wirklich eine Achterbahn der Gefühle. In dieser Qualifikationsperiode hat man natürlich viel durchgemacht. Bei mir waren es leider auch einige Verletzungen. Und ja, dann hat es wieder Phasen gegeben, wo es besser gelaufen ist, dann wieder weniger gut. Grob gesagt, im Jahr 2019 hat es relativ gut ausgeschaut, dass ich die Möglichkeit habe, mich zu qualifizieren. Dann ist aber das Corona-Jahr dazwischen gekommen. Das hat uns natürlich alle einen gehörigen Dämpfer versetzt. Obwohl ich sagen muss, dass ich das Corona-Jahr eigentlich sehr genossen habe und
Ja.
einmal ein ruhiges Jahr war. Aber umso schwerer habe ich mir dann da im Jahr 21 dann auch wirklich wieder zu der Form zu finden, wo ich sie sollte. Ich meine, natürlich haben wir wieder trainiert und da versucht, so gut wie es gegangen ist, der Fokus zum Heben. Aber ich habe es das Jahr einfach noch nicht so ganz auf Mathe kriegt meine Leistung, wie ich es von mir selber erwartet habe. Und da waren schon einige Enttäuschungen dabei. Und die größte Möglichkeit, wo ich gesehen habe, dass ich eventuelle Chance habe, mich über den Kontinentalquotenplatz zu qualifizieren, durch das, dass ich im Jahr 21 zwei Wettkämpfe vermasselt habe, habe ich insgesamt 10 Ranking-Positionen verloren. Also ich bin von Position 4 auf 14 zurückgefallen. Das war schon hart, weil ich gesehen habe, die ganze Arbeit, was vor 2, 3 Jahren ja, erarbeitet worden ist, innerhalb von 2 Wettkämpfen habe ich mir gedacht, ich habe das jetzt verschenkt oder ich habe es nicht hergekriegt. Und deshalb war für mich das klar, ich habe nicht mehr die Möglichkeit, von Position 14 da noch irgendwie zum Reinrutschen. Und ja, wo dann noch die letzte Qualifikationsmöglichkeit vorbei war mit Paris. Ja, ich habe mich die letzten Monate damit auseinandersetzen müssen, okay, was ist, wenn es nicht ist? Und irgendwie hat dann doch die Sternkonstellation das gut mit mir gemeint und es haben sich die Mädels im Ranking noch qualifiziert, wo vor mir gereiht waren, dass schlussendlich der Quotenplatz wieder auf mich zurückgekommen ist, mit der meine Krachner getan, einfach weil ich so viele Plätze verloren habe. Und ja, dann hat es eigentlich 3 Tage nach diesem letzten Qualifikationsturnier gekostet, dass ich doch gehen darf. Es waren wirklich voll gemischte Gefühle, weil am Anfang habe ich mich gar nicht so richtig gefreut.
Wirklich? Wieso?
Ja, es klingt schlimm, ich weiß das eh, aber weil es ist ein anderes Gefühl, wenn man bei dem Wettkampf direkt das Ticket löst und dann ist die Euphorie und die Freude da. Und ich habe mich schon damit befassen müssen, okay. Und ich habe geglaubt, es ist jetzt vorbei. Und war wirklich schon mit dem, habe mich schon damit angefreundet. Es hat nicht sie wollen und es hat irgendwo nicht gereicht. Und dann, ich war auch wirklich emotional fertig und leer. Und okay, jetzt ist einmal eine Entscheidung da. Und jetzt weiß ich ja oder nein. Und ich weiß, mit der muss ich jetzt umgehen. Und innerhalb so kurzer Zeit ist eine Entscheidung gekommen, dass ich doch gehen darf. Dann war ich nicht so schnell, dass ich das wirklich verarbeiten konnte. Also ich habe echt ein paar Tage gebraucht. Und nach ein paar Tagen, ja, habe ich mich gefreut, logisch. Aber okay, nochmal alles zusammennehmen. Und jetzt habe ich dann gewusst, ich habe noch ein paar Wochen Zeit. In der Woche muss ich alles noch reinsetzen. Und auf einmal hat man wieder Energie, wo ich vorher denke, ich habe gar keine Energie mehr. Um bei den Olympischen Spielen dann noch wirklich so auf der Matte zu stehen, wie ich tatsächlich dort stehen möchte.
Ist es nicht unglaublich, dass du warst, du kannst dorthin fliegen, du darfst mit den Besten der Welt um eine Olympiamedaille kämpfen?
Ja, jetzt schon.
Ja.
Nein, auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, noch so unreal für mich. Ja, es ist jetzt mega, dass ich weiß, ich darf gehen. Aber weißt du, Olympische Spiele für unsere Sportart ist das erste Mal und genauso das letzte Mal. Man weiß irgendwie, der Stellenwert ist so hoch, aber man kann es noch gerne so richtig fassen. Und sonst kennt man Olympische Spiele, ich meine, bei uns war das noch nicht lange ein Thema. Von der großen Sportler, Leichtathleten oder Judoka oder Tennisspieler, okay, das war, wo man so mitverfolgt hat. Das ist für mich noch sehr unreal, dass jetzt Karate dort ist. Aber ich freue mich voll, ich finde es cool, aber ich bin gespannt, wie es denn wirklich wird, ja.
Das ist eigentlich schade, dass sie das nicht länger drin haben als einmal, oder?
Ja, das ist natürlich sehr enttäuschend für unsere Sportart. Ein Wahnsinn, dass wir dabei sein dürfen jetzt da, aber umso enttäuschender, dass es nur einmal ist und noch hat wahrscheinlich kein weiteres Mal mehr. Vor allem finde ich das extrem bedauern für unsere Jugend, dass die nicht die Möglichkeit haben. Ja, wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren entscheidet sich wieder ein Ausrichtungsland, dass man Karate wieder ins Programm nimmt. Aber es ist schon hart. Ich meine, unsere Sportart hat es vor, hat auch gern. Also wird es noch hat auch irgendwie weitergehen, aber definitiv anders. Wir haben jetzt erfahren dürfen, was es heißt, olympisch zu sein. Und wir haben auch vorher gewusst, was es heißt, nicht olympisch zu sein. Also es wird weitergehen, leider anders. Aber ich wünsche mir, dass wir vielleicht trotzdem in ein paar Jahren für unsere Jugend, dass sie die Möglichkeit auch kriegen.
Das ist für mich einfach unvorstellbar, wie man eine Sportart für ein Jahr reinnehmen kann und dann wieder nicht. Das ist so wie, du gibst dann kurz einen Zuckerl oder so ein bisschen von etwas richtig Leckerem und lässt jemanden dann wieder hungern für Jahrzehnte, oder?
Ja.
Schrecklich.
Ja, es ist schade, aber ich weiß nicht genau, was der Grund ist, aber ja, vielleicht ist einfach unsere Sportart sportpolitisch einfach zu schwach aufgestellt. Ich weiß nicht, was die Gründe sind. Ja, wissen nur die, wo die Entscheidung getroffen haben.
Aber gut, dass du es geschafft hast für diesmal.
Vielen Dank.
Wie war denn das bei dir? Hast du Olympia immer schon verfolgt oder war das so ein bisschen immer im Hintergrund? Wie cool wäre es, wenn?
Ehrlich gesagt haben wir nicht gedacht, wie cool wäre es, wenn, weil das in meiner Sportart keine Option war. Aber ich habe schon im Fernsehen geschaut und ich habe schon gesehen, wie cool ist das, dass die dort sind.
Ja.
Das war einfach so groß für mich, wenn ich das angeschaut habe. Ja, aber nie wirklich damit befasst, weil das halt einfach bei uns kein großes Thema war. Und ja, Dutch Up in den letzten Jahren doch. Ja, ist ja gelungen.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erste Mal so eine Olympiade mitverfolgt hast?
Ich glaube, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber wo ich immer geschaut habe, war der Usain Bolt. Also der war schon, der war mega, ja.
Ja.
Beachvolleyball habe ich auch immer voll gern geschaut, das war dann auch Rio 2016. Also es waren schon ein paar Sachen, wo ich dann, oder ich habe es geliebt zum Zuschauen, Turnen. Das sind so Sportarten, da kriegt man sonst nicht so viel mit und dann, also Turnen und rhythmische Gymnastik, die Eleganz in dem Sport habe ich voll mögen.
Ja.
Also Sachen, wo ich sonst nicht gesehen habe, habe ich dann ein paar Mal Leute im Fernsehen gesehen, wo mir voll getaugt haben.
Man hört ja so oft, die beste Zeit als Olympionike ist immer im olympischen Dorf, jetzt ist aber natürlich heuer alles ganz anders. Was glaubst du, wie das wird? Hast du ein bisschen eine Ahnung, was auf die zukommt oder wie das alles sein könnte?
Ich habe schon ein paar wenige Erfahrungen machen dürfen, wo ich zweimal bei den European Games dabei war. Das war 2019 in Minsk und 2015 in Baku. Dort ist ja das auch schon über das IOC, über das Olympische Komitee gerannt und habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen reinschnuppern dürfen. Das waren immer mega coole Events. Ich meine, so richtig Olympische Spiele haben ja gar keine Erfahrungen, aber die Sportler oder Sportlerinnen, wo schon auf Olympischen Spielen waren, haben dann halt erzählt, ja, das ist nochmal viel größer. Ich habe mir das gar nicht vorstellen können, dass es nochmal größer geht.
Ja.
Also das ist noch gar nicht in meiner Wahrnehmung, was da noch möglich ist oder wie das abläuft. Ja. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Es ist leider mit den Richtlinien oder wie jetzt das stattfindet, anders, wie man es sonst kennt vor der Spiele. Aber trotzdem bin ich richtig froh, dass es überhaupt durchführen können. Ich meine, das wäre schon ein Wahnsinn gewesen, wenn das gar nicht gegangen wäre. Und da nimmt man das, glaube ich, auch gerne in Kauf, dass es halt diesmal einfach anders ist.
Schaut deine Familie für nun mal zu bei all deinen Bewerben live?
Es geht nicht immer, also sie sind schon hin und wieder mal wo mitgereist. Zum Beispiel, meine Mama war damals in Minsk bei den European Games dabei. Als Kind war es so, dass ich gar nicht wollte, dass meine Eltern zuschauen.
Warum?
Ja, weil Mama verkopft sich immer.
Wie ist sie nicht, dass du verletzt wirst?
Ja, genau, da war mir lieber, sie schaut nicht zu. Ja, und weil ich das Gefühl gehabt habe, nein, ich bin ja nicht so gut, dass sie zuschauen müssen. Also wenn es dann einmal. Aber die letzten Jahre habe ich mich immer extrem gefreut, wenn sie man mitverfolgt, wenn sie es eh immer, wenn es geht, von daheim muss. Und mein Papa ist normalerweise einer, der reist nicht unbedingt. Mhm. Aber er hat gesagt, wenn ich es nach Tokio schaffe, dann geht er nach Tokio. Obwohl ich mir der Papa gerne in Tokio vorstellen kann. Aber das geht jetzt leider nicht. Aber sie werden es von der Hormus mitverfolgen.
Ja, besser als nichts.
Ja.
Aber Tokio. Isst sie dann daheim wahrscheinlich nie so Sushi, weil du meinst, mein Papa in Tokio könnte es dann nicht vorstellen.
Nein, was er nicht kennt, ist er nicht.
Ist in Kärnten auch so.
Genau, genau.
Wie ist das dann bei dir? Hast du dich schon als Linzerin jetzt dann schon ein bisschen eingelebt?
Ich glaube, durch das, dass wir viel reisen, viel Sachen, ist automatisch, dass man ja, viel Sachen ausprobiert und ein bisschen offener wird. Vielleicht war ich vorher da so, dass ich gesagt habe, also was ich nicht kenne, mag ich nicht. Aber das hat sich definitiv geändert, ja.
Was isst du denn am liebsten?
Ganz ehrlich, ich mag Essen generell voll gern.
Bitte was?
Alles Essen mag ich generell gern. Ich liebe ja. Essen. Am besten natürlich, wenn ich bekocht werde von der Mama daheim.
Was ist dann das typische Mama-Essen daheim?
Ja, das typische Kinderessen, wo man hier falsch liegen kann mit Schnitzel und Pommes.
Ja.
Das ist einfach der Klassiker, wo an früher erinnert. Ja, aber sonst bin ich eigentlich gerne so heikel inzwischen und gern Sachen ausprobiere.
Verstehe voll. Und was du auch ausprobiert hast, was ich gehört habe, irgendwo war Nähen. Wie bist du denn da hinkommen? Das ist jetzt nicht ja, etwas, genau. Das jeder macht heutzutage.
Das Nähprojekt habe ich jetzt einmal gestartet. Ich habe für meinen Bachelorabschluss habe ich mir von meiner Mama ein Geschenk aussuchen dürfen. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ich möchte eine Nähmaschine. Und dann war sie ganz glücklich mit mir, weil eigentlich wollte sie mich ja eher in der Textilschule sein, wie in der Sportschule. Aber dann habe ich das wieder mal beiseite gelegt und habe es noch nicht so richtig gestartet, mein Nähprojekt. Aber ich habe es öfter mal vorgehört, ich möchte da ein bisschen kreativ sein, was ausprobieren, mal ganz was anderes machen. Und so das letzte halbe Jahr habe ich das dann wirklich mal auspackt und mich damit befasst und habe so meine ersten Sachen genäht und es hat mir voll taugt. Und auch, weil es eine Arbeit ist, wo kreativ ist und ich habe so viele Sachen im Kopf gehabt vom Sport, dass mir das eigentlich voll taugt hat, dass ich da beschäftigt bin mit dem Nähen und ich kann keinen Gedanke irgendwie jetzt irgendwas anderes verschwenden, weil ich so konzentriert sein muss auf meine Arbeit. Plus im Nachhinein bin ich glücklich gewesen über das Endprodukt. Also hat es einen doppelten Mehrwert gehabt für mich.
Was ist es geworden, das Endprodukt?
Also meine ersten Projekte, wo ich gemacht habe, waren Anfängersachen wie Geldtaschen oder Kosmetiktaschen. Dann habe ich normale Taschen genäht und mein erstes T-Shirt habe ich schon genäht. Aber es sind noch nicht viel erwähnenswerte Projekte, weil ich wirklich noch Anfängerin bin. Ja.
Die kommen dann nach Olympia, wenn du dir deinen Urlaub verdient hast.
Vielleicht, ja.
Was kommt dann überhaupt danach, nach die Olympischen Spiele? Erstmal Pause oder wärst heimfahren nach Vorarlberg?
Ehrlich gesagt, habe ich noch gar keinen so richtigen Plan, was noch genau ansteht, weil wirklich alles jetzt nur auf diesen Tag X geplant ist. Wir haben das Jahr sportlich gesehen noch einen Höhepunkt, und zwar die Weltmeisterschaft im November. Aber ich glaube schon, dass ich nach Tokio mal ein paar Tage Kleine freikrieg. Und ja, alles andere wird denn geplant, wenn es so wie ist.
Wann genau dürfen wir die dann anschauen? Das erste Mal bei den Olympischen Spielen.
Mein Wettkampf ist am 5. August.
Perfekt, wir werden alle Daumen drücken.
Vielen Dank, Dankeschön.
Was hast du noch für Ziele für deinen Sport eigentlich auch selbst, also für Karate?
Da gibt es immer viele Ziele, die man sich setzt. Ja, es geht genauso wieder nach Tokio, nach den Olympischen Spielen. Also im November die Weltmeisterschaft zum Beispiel. Wir haben jedes Jahr Europameisterschaft, und obwohl wir keine olympische Sportart mehr sind, dürfen wir trotzdem bei den Europäischen Spielen, bei den European Games weiter teilnehmen, die auch alle 4 Jahre stattfinden. Also wird genauso dieser Wettkampf immer ein Höhepunkt für uns sein. Und ich hoffe, es geht sich noch ein Zyklus bei mir aus, ja.
Ja, wenn du jetzt so nach Tokio denkst, auf was freust du dich eigentlich so am meisten? Ist es der Wettkampf? Ist es einfach nur das Hinfliegen und dort zu sein oder andere Sportler treffen? Was ist es?
So viel.
Ja.
Natürlich als erstes freue ich mich auf den Wettkampf. Und die andere Sache, ich freue mich auf alles, was auf mich zukommt, weil alles neu sie wird. Alles wird spannend und aufregend. Es ist egal was. Ja, und alles, was neu ist, tut einem Kribbeln im Bauch verursachen. Und ja, bin schon gespannt.
Bettina, du hast sehr viel zu tun. Ich muss wieder zur Arbeit. Gibt es abschließend nur etwas, das du gern in die Zuhörer mitteilen möchtest?
Vielen Dank fürs Anhören von dem Podcast. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen was näher bringen können von meinem Sport, Karate-Sport. Und ja, ich freue mich auf das Bevorstehende und freue mich auf alle gedrückten Daumen für euch.
Oh ja, wir haben alle so da sitzen, wir freuen uns schon sehr. Es ist echt der Wahnsinn, dass du dort bist. Gratuliere noch einmal und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Danke dir für das nette Interview.
Wie ihr schon erraten habt, dreht sich in diesem Monat alles um die Olympischen Spiele. Ich liebe dieses Thema. Die Olympischen Spiele bedeuten mir echt extrem viel. Vor kurzem hatte ich die Möglichkeit, in Lausanne in der Schweiz mir das Olympische Museum anzuschauen. Da lernt man wirklich alles über die Spiele. Und das kann ich wirklich nur jedem schwer empfehlen. Wir wissen, Athleten, die holen das Maximum aus sich heraus. Dort ist mir dann aber wieder mal bewusst worden, dass Journalisten eigentlich genau das Gleiche machen müssen. Es ist meine Pflicht als Sportjournalistin, genauso viel zu geben wie die Sportler, denn das haben sie verdient. Im Museum gab es auch eine Erklärung zum berühmten lateinischen Spruch Sitius altius fortius, falls man das so ausspricht. Es wird zwar als schneller, höher und stärker übersetzt, aber eigentlich bedeutet es ganz was anderes. Es bedeutet, aus sich selbst das Beste herausholen und jeden Tag hart zu arbeiten. Und Olympioniken, die geben alles, um seinen Traum zu erfüllen. Und sollte nicht eigentlich genau das Gleiche machen? Klar darf man sich einmal zwischendurch zurücklehnen, ein bisschen chillen, das Leben genießen, aber ebenso wichtig ist es ja, danach wieder neue und klare Ziele zu setzen. Und Michael Phelps, der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten, mit 28 olympischen Medaillen und 23 davon in Gold, der hat einmal gesagt, träume so groß, wie du nur träumen kannst, und alles ist möglich. Das sind nur ein paar Sachen, die ich mitgenommen habe bei meinem Besuch dort im Olympischen Museum. Und die Gedanken wollte ich einfach mal mit euch teilen. Keine Sorge, ich weiß, Sport hat nicht nur gute Seiten. Das darf man natürlich niemals vergessen. Aber ich habe mir dazu entschieden, zuerst das Positive zu sehen, weil der Rest, der kommt sowieso irgendwann einmal. Abschließend möchte ich meinen wahrscheinlich todlangweiligen Monolog mit einem Zitat vom Emil Zapotec beenden. Der hat gesagt, ein Athlet kann nicht mit Geld in seiner Tasche laufen. Er muss mit Hoffnung in seinem Herzen und Träumen in seinem Kopf laufen. Damit einen guten Start in die Woche. Setzt euch neue, gute Ziele. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und Spaß dabei und bleibt unschlagbar ehrlich.